Würdet ihr einen 15 Meter hohen Baum hochklettern und dann auf den Ästen herumspringen und an ihnen schütteln? Nein?
Das ist doch komplett irre, was wir hier machen! Das ist doch kompletter Wahnsinn! Ich sitze hier einfach bei 10 Metern Höhe und wackel an dem Ast, wo ich drauf sitze.
Genau das ist die Aufgabe unseres Reporters Mario Apfelbaum. Im kirgisischen Urwald will er nämlich wilde Walnüsse ernten. Wie ihm Pferdemilch dabei helfen soll, was für Tricks ihm beim Knacken perfekte Hälften bescheren und welche wundervollen Menschen er dort kennengelernt hat, all das erzählt er uns heute in einer neuen Folge
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Ich habe heute einen sehr interessanten Gast, nämlich Mario Apfelbaum. Kurze Beschreibung, die ich so im Kopf oder im Herzen habe. Du bist so der Sonnenschein-Reporter, aber du hast auch ein sehr gutes Gefühl für Menschen und kannst durch diese sehr lockere und nette, aber auch sehr empathische Art sehr gut Leute aufschließen. Und das genau ist so, wie ich finde, deine kleine Superkraft. Willkommen, Mario Apfelbaum.
Guten Morgen. Dankeschön. Das sind sehr nette Worte.
Naja, die meine ich auch so. Ja. Also ich finde, dass du immer sehr, also du lachst halt die ganze Zeit und das ist schon, glaube ich, ein guter Türöffner. Aber es geht auch, glaube ich, darum, wie du auf Menschen eingehen kannst. Und da haben wir eine spannende Geschichte. Magst du die mal erzählen?
Ja, wir sind vor gar nicht so langer Zeit nach Kirgisistan, sagt man ja im Deutschen, Kirgisistan, kurz geflogen. Da muss ich tatsächlich erstmal auf der Karte nachschauen, wo liegt dieses Land. Also man kennt den Namen, man weiß ungefähr, wo das ist. Aber als ich dann im Flieger gesessen habe und gemerkt habe, wow, das ist deutlich weiter entfernt, als ich gedacht habe, das ist eigentlich fast China, da war ich doch erstaunt. Und es ist genauso, wie man sich das dann auch vorstellt, im absoluten Nirgendwo. Du fliegst mit dem Flugzeug über Berge rüber, die 8000er kratzen. Es ist eine unfassbar interessante Landschaft. Also ich habe mir auch die ganze Zeit gesagt, ich will dahin zurück. Die Frage ist, wann ich das mal schaffe. Weil du hast halt von riesen Bergen über wunderschönen Landschaften bis hin, ich glaube, riesige Seenlandschaften sogar, alles da. Und wir durften dorthin, um Walnüsse zu ernten.
Das wilde Walnüsse, nicht wahr? Also die wachsen dort einfach auf den Bäumen und das ist auch schon das erste Ding, um das man sich kümmern muss, nicht wahr?
Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass dort Walnussfarmen in dem Sinne nicht gibt, sondern das sind riesige Waldstücke, die auf Bergen drauflegen. Das heißt, es ist auch schon einfach eine sehr abenteuerliche Fahrt überhaupt, um zu diesen Bäumen hinzukommen. Damit beginnt sozusagen das erste Abenteuer. Also erstmal mit dem Flugzeug dahin zu kommen, dann stundenlang zu fahren, um in diese Dörfer zu kommen und dann irgendwann nochmal auf diesen Berg anzukommen, wo dann diese Walnüsse sind. Und das ist halt ganz anders als die Nüsse, die du irgendwie aus Kalifornien bekommst, wo halt wirklich die Bäume ganz gerade, die nicht angepflanzt sind und man da gemütlich mit dem Traktor durchfahren kann. Das geht halt dort nicht und das gibt es auch nicht.
Und was war dein erster Kontakt? Also du hattest eine Familie oder einen Erntemann, den du getroffen hast, oder?
Das war tatsächlich so unser erster lokaler Kontakt, genau. Also wir wurden dort wirklich sowas von herzlich empfangen. Und ich habe bei einer Drehreise noch nie so viel Essen serviert bekommen. Also es war wirklich irgendwann so einem nur noch unangenehm, weil man nicht mehr wusste, wie man den Leuten sagen sollte, dass man gerade keinen Hunger mehr hatte. Also man kommt ja meistens auf so Drehreisen häufig in so Momente, dass man sagt so, ui, wie machen wir das jetzt mit dem Essen? Mhm. Wann wollen wir denn mal was zwischendurch essen? Wird ja doch ein sehr langer Drehtag. Und bei der Reise war es dann eher so, ui, wie kommen wir um das Essen herum? Wir haben alle keinen Hunger mehr. Es ist einfach zu viel. Und es wurde immer weiter aufgetischt. Das war faszinierend. Und es war tatsächlich so, wir sind angekommen nach, ich glaube, 20-stündiger Anreise.
Mit dem Auto nochmal?
Genau, also du fliegst ja erstmal sehr lange, dann sind wir nochmal umgestiegen, dann kommst du an, dann sind wir nochmal 3 Stunden mit dem Auto gefahren. Und wenn du dann endlich da bist, wirst du in so einem Dorf, was so ein bisschen an einem Berg lag, alles sehr ursprünglich. Das heißt, man hat dort so eine Mischung, also wenn man sich diese Menschen anschaut und die Autos und die Gegenden, dann hat man so das Gefühl, das ist hier so eine Mischung zwischen Russland und China. Und es liegt ja auch genauso dazwischen. Und dementsprechend standen dort überall so alte Ladas rum, mhm, und es sah einfach so aus, wenn die Zeit dort stehen geblieben wäre. Und bei diesem Haus von unserem Protagonisten, von dem Adam, der hatte sich ein relativ neues Haus gebaut. Das heißt, er hat die Zeit genutzt und wirklich viel Arbeit darin investiert. Und der untere Teil war, wie als wenn du jetzt in Deutschland in ein Haus reinkommst. Natürlich komplett anders gestaltet, aber nagelneu. Oben war dann das Dach einfach offen. Das ist dann wieder der andere Teil gewesen, weil die irgendwie so die Dachkonstruktion, die haben diese Dachstühle nicht so richtig ausgebaut. Also schon ein Dach drauf, aber da war keine richtige Dämmung. Und im Winter wird es dort halt einfach mal arschkalt. Aber als wir dort angekommen sind, sind wir einfach mit so einer Herzlichkeit empfangen worden. Und dann hieß es halt auch erstmal nicht nur Hallo sagen und Dreh besprechen, sondern Schuhe aus, reinkommen, Hallo sagen, hinsetzen und dann wurde aufgetischt. Selbstgebacktes Brot und ganz viele andere Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war, was wir dort serviert bekommen, aber so ging das halt los. Das war toll.
Ich weiß, was alles serviert wurde und ich weiß vor allen Dingen auch, dass es ein sehr spannendes Getränk gab. Das müsstest du kurz erzählen.
Oh Mann, dieses Getränk hat mich doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also das war ja so ein Überraschungsmoment auch. Ich wusste ja nicht genau, was mich dort erwartet in dem Sinne. Und als ich das dann so serviert bekommen habe, sah das halt aus wie so Milch im Prinzip einfach. Dass das halt jetzt einfach irgend so ein tierisches Urinat da ist. Da kann ja keiner mit rechnen. Also, aber das war ja Pferdemilch, ne? Mhm. Das war schon einfach so abgefahren, weil ich mich noch nie damit auseinandergesetzt habe, dass Pferde überhaupt Milch abgeben. Weil Pferde sind für mich so Tiere, die ich auch durch meine Kindheit echt sehr lieben gelernt habe und viel Berührung hatte. Und dass dann aus diesem Tier dann irgendwie auch Milch rauskommt, was natürlich vollkommen logisch ist, das hat irgendwie so mal ganz kurz mein Weltbild einmal auf den Kopf gestellt. Und das war dann doch sehr unterhaltsam, das dann irgendwie zu schmecken. Und es war so ein bisschen säuerlich und irgendwie interessant. Aber es war halt so das kirgisische Red Bull. So wurde mir das halt verkauft. Und das war natürlich schon irgendwie so der erste Kontakt zu dieser Kultur. Und so, guck mal hier, jetzt bist du ein richtig starker Mann, wenn du das trinkst. Pferdemilch für die Seele.
Naja, du wusstest ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, was vor dir liegt. Vielleicht war es ganz gut, dass du noch mal ein Getränk hast, das dir ein bisschen Power gegeben hat. Und dann seid ihr losgefahren. Der hat dir einfach ein paar Handschuhe in die Hand gedrückt und hat gesagt, los geht's, oder wie?
Genau, also ja, so im Prinzip war es eigentlich so, ne? Also man muss ja fairerweise dazu sagen, dass die Michelle, unsere Redakteurin, die diesen Dreh unfassbar gut organisiert hat. Mhm. Also es gibt ja wirklich unterschiedlichste Dreherfahrungen und Michelle war so gut vorbereitet, dass man das Gefühl hatte, okay, wir sind zu gut dafür vorbereitet. Ich hatte teilweise so ein schlechtes Gefühl, weil sie einfach sich damit auseinandergesetzt hat, wie Adam normalerweise seine Walnussernte betreibt. Und das ist einfach unfassbar gefährlich. Ne? Also wenn man sich das anhört, was er da erzählt, dann muss man erstmal sagen, okay, ich glaube, da will ich jetzt nicht unbedingt mitmachen.
Das heißt, du drückst dich gleich am Anfang oder verstehe ich dich richtig?
Nee, ich...
So, alles klar, mach ich nicht.
Nee, ich hab gesagt, ich mach alles mit, aber okay. Wir haben da auch so einen wunderschönen Ton, der das, glaube ich, sehr gut beschreibt, wie gefährlich diese Walnussernte ist, wenn man sie so betreibt wie Adam.
Ich mache diesen Job schon seit 20 Jahren. Bisher ohne Unfälle. Allein in diesem Jahr sind aber schon 3 Walnussbauern vom Baum gefallen und gestorben. Es ist erschreckend. Viele verletzen sich schwerwiegend. Einer meiner besten Freunde liegt gerade im Krankenhaus. Er hat sich die Rippen gebrochen.
Okay, das heißt, das müsstest du mir jetzt ganz kurz einordnen. Das klingt natürlich erschreckend. Und auch wir sind natürlich darauf angewiesen, dass du dort sicher durchkommst. Aber das heißt, ihr seid jetzt bei den Bäumen und die Bäume sind keine kleinen Apfelbäume, die so 4 Meter hoch sind, sondern von welcher Höhe sprechen wir in etwa?
Ja, also so ein Walnussbaum, der kann 10 bis 15 Meter hoch sein.
Wow.
Und also diese Bäume wachsen relativ geradlinig nach oben. Das heißt, die gehen erstmal so 5-6 Meter einfach nur an so einem Stamm, der so ungefähr so einen Umfang hat von so einem 1,5 Meter hoch. So, und da musst du jetzt erstmal hochklettern. Das ist so die erste Hürde. Und wenn du dann da oben bist, bist du in so einer Baumkrone, die relativ morsch aussieht. Und dann ist es so, dass du halt Äste hast, die weniger morsch sind und Äste sind, wo du dich draufstellen kannst.
Mhm.
Und auf diese Art und Weise holst du diese Walnüsse runter. Und zwar, indem du auf diesem Ast, auf den du stehst, schüttelst in 10 Metern Höhe. Und das Ganze, und jetzt kommt sozusagen das Krasse, das, was man sich einfach überhaupt nicht vorstellen kann, die machen das alles ohne irgendwelche Sicherheitsstandard. Die haben keine Sicherung. Da gibt's nichts. Der klettert einfach da hoch.
Warte, da muss ich jetzt einmal ganz kurz anhaken. 5 Meter, in dem kein Ast ist. Aber ihr hattet eine Leiter dabei, die ihr rangestellt habt? Nein. Das heißt, der ist wirklich diesen Baum hochgeklettert. Wie denn?
Hochgerobbt, ja. Also wir hatten eine Kameraeinstellung.
Mhm.
Das war eine GoPro, wo er sich selber sozusagen gefilmt hat. Und wir haben uns das abends nach dem Drehtag, haben wir diese Sachen überspielt und dabei mal reingeschaut.
Mhm.
Und dieses Video kann man sich einfach so durch anschauen. Also es ist, ich weiß nicht, wie lange der gebraucht hat. Es waren, glaube ich, so gefühlt fast 10 Minuten, bis er dann da oben war.
Wow.
Und eigentlich kann man diese 10 Minuten einfach so durchlaufen lassen, um mal so diese Intensität zu sehen. Der schnauft da, der macht da zwischendurch Pausen, der ist da so schon fast so sich da am Hochquälen, um dann da oben anzukommen, um dann quasi mit der Arbeit anzufangen. Das ist halt das Krasse. Und dass
also den Baum umarmend hat er sich da hochgerobbt.
Genau.
Und das
ganz
10
einfach,
Minuten,
ne?
Das kann ja kein Mensch aushalten. Hast du es probiert?
Ja, ich hab das versucht. Ich bin nicht mal einen Meter hochgekommen. Also ich hab unten quasi an diesem Baum dran gehangen und hab dann versucht, irgendwie, weil der hatte so die Füße so seitlich an dem Baum dran und ich habe den so auch umarmt, so wie er es mir gezeigt hat.
Mhm.
Und dann habe ich versucht, irgendwie jetzt mal so ein Stück nach oben zu machen und ich hing da einfach nur völlig leblos, dabei voller Anstrengung und bin nicht mal ein Stück nach oben gekommen. Und jetzt sagt man so, ja, die sind das gewohnt und die sind da mega fit und die machen das ja dauerhaft. Das stimmt ja auch nicht. Das ist eine Saisonarbeit und nach so einem relativ langen, kalten Winter, wo der sich auch nicht so großartig viel bewegt hat, muss er auch erstmal wieder reinkommen. Der sagt, die ersten Tage sind der absolute Horror. Weil im Prinzip haben die, ich glaube, so ein Fenster von einem Monat, wo diese Ernte ist. Und das heißt, der muss richtig schnell fit werden und dann geht's ab. Weil nur in dieser Zeit können die halt richtig intensiv ernten. Und das ist natürlich der Hammer.
Ja, sehe ich auch so. Wer ist denn alles dabei? Also nur, damit ich einmal kurz das Setting verstehe. Also wir sind jetzt in einem großen Wald mit ganz, ganz vielen Walnussbäumen, die leider ziemlich hoch sind und nicht besonders gut erkletterbar. Und der hat seine Kinder auch, glaube ich, dabei gehabt, die so seine kleinen Erntehelfer sind, ne?
Genau, der hat seine Kinder dabei gehabt und das ist so dieses, man muss sich vorstellen, wir sind mit so einem Lader da hochgefahren.
Mhm.
Das ist erstmal an sich schon eine Erfahrung, weil tatsächlich diese Straßen sehen manchmal aus wie einfach so Fluss, so ausgetrocknete Flüsse, so super uneben Und du kraxelst da mit diesem Wagen hoch und es ist natürlich irgendwie schon mal sehr abenteuerlich. Und es ist eine unfassbar schöne Landschaft. Du siehst im Hintergrund, siehst du dann so Mount Everest-artige Berge, die sich da auftürmen mit weißen Spitzen. Und es hat schon so gewisse epische Momente, vor allem, weil wir natürlich auch sehr früh angefangen haben, da hochzufahren, weil es einfach sehr lange dauert und du ja auch irgendwann dann wieder zurückkommen willst. Und dadurch hatten wir dann auch so ein richtig schönes Licht, was so rötlich reingefallen ist. Mhm. Also wir standen natürlich alle da sofort mit dem Handy und haben erstmal fotografiert, Selfies gemacht und ich weiß nicht was alles. Und als wir dann dort irgendwann oben angekommen sind, hat er uns dann so ein bisschen in sein Landstück eingeführt. Das heißt, er hat dann so eine, denn dort gibt's keine Zäune oder Markierungen, sondern man weiß irgendwie so, das ist mein Walnussbaum, der fängt hier an und der geht bis dahin. Und manchmal greift sich dann auch jemand irgendwie so einen Walnussbaum von dem anderen. Und wenn man das dann zulässt, dann nimmt er sich noch den nächsten. Das heißt, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass man da so sein Revier ein bisschen verteidigt. Aber ansonsten ist das da alles so sehr im Miteinander. Und dann hatte der so eine kleine selbstgebaute Hütte dort. Und dort bleiben die dann auch teilweise, weil das halt einfach sehr aufwendig ist, dort hochzugehen. Mhm. Und machen dort dann ein bisschen Campingausflugartig. Und teilweise dann auch manchmal ohne die Kinder. Die bleiben dann bei den Großeltern. Und manchmal eben auch mit den Kindern.
Halt und jetzt geht es aber darum, dass wir dich erstmal den Baum hochbekommen, oder? Weil nur Selfies machen und die Gegend genießen, das reicht uns natürlich nicht, wenn wir bei der Walnussernte dabei sein wollen. Wie haben sie dich denn den Baum hochbekommen?
Ja, das ist, ich versuche das gerade so geschickt zu umschiffen, wie du das vielleicht ein bisschen merkst.
Keine Chance.
Weil, tatsächlich war es ja so, dass wir einfach selber, oder ich selber da einfach überhaupt nicht hochgekommen bin. Mhm. Und die wollten mich aber da hochbekommen. Mhm. Also haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Adam ganz nett gebeten, ob er da schon mal hochklettern kann. Und zwar nicht nur für sich, sondern noch netterweise so ein Kletterseil mitnehmen kann, was er sich so hinten reinhängt, was er dann mit hochnimmt, dann oben über den Baum an einer ziemlich hohen Stelle befestigt, wir dann quasi mit Karabinerhaken etc. mich dann an diesem Kletterseil befestigt haben und dann mit vier Leuten, ich bin ja jetzt auch nicht der Kleinste, sondern ich habe auch ein gewisses Gewicht und das geht manchmal auch so an die 90 Kilo, die müssen dann da hochgezogen werden. Und da ich halt wirklich wie so ein unfähiger Kletterer, der absolut überhaupt nicht in irgendeiner Weise unterstützend war, dann dort hochbuxiert werden musste, diese 5-6 Meter, war das ein richtiger Kraftakt. Also die Leute taten mir richtig leid, die da unten mitgeholfen haben. Und Adam war dann schon oben in der Baumkrone und ich wurde dann so da hochgehievt.
Ich habe gerade so ein Treppenlift-Gefühl.
Ja.
Aber ich möchte das gar nicht diskreditieren. Es ist trotzdem, glaube ich, schwierig, da hochzukommen und auch da oben zu sein. Wie war es denn dann? Also dein erster Ausblick aus, keine Ahnung, 10 Metern Höhe, wäre jetzt mal geschätzt.
Ja, also man muss fairerweise dazu sagen, ich habe unfassbare Höhenangst. Mhm. Also bei ungefähr jedem zweiten Dreh muss ich irgendwo hoch und werde immer wieder damit konfrontiert und sage immer so, egal, wir machen das jetzt, los geht's. Und manchmal ist es dann wirklich so, dass ich sage, okay, ich bin jetzt hier oben und ich mache jetzt hier einfach nichts. Und manchmal geht's und irgendwie durch diese Sicherung hatte ich dann teilweise so das Gefühl, okay, das ist hier gerade okay. Weil ich ja wusste, wenn ich jetzt hier falle, dann hänge ich an diesem Seil. Das hat mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Aber das hörte dann auch in gewissen Momenten auf. Und warum das aufhörte, das kann man sich, glaube ich, am besten vorstellen, wenn wir uns jetzt folgenden Clip anhören.
Wozu? Um die Walnüsse runterzuschütteln?
Ja.
Okay, ich shake jetzt, ja? Ready? Oh! Das ist doch komplett irre, was wir hier machen. Das ist doch kompletter Wahnsinn. Ich sitze hier einfach bei 10 Metern Höhe und wackel an dem Ast, wo ich drauf sitze.
Wie viel war das?
Vielleicht 1-2 Kilo. Du musst mehr schütteln.
Ja, faszinierend. Das heißt, er stachelt dich richtig an, dass du ordentlich schüttelst, obwohl du gerade Höhenangst hast und da oben stehen musst. Das heißt, wie muss ich es mir vorstellen? Du stehst auf diesem Ast und dann springst du darauf rum. Und hoffst, dass es, dieses riesige Geräusch waren dann, glaube ich, die Walnüsse, die runtergefallen sind, und hoffst dann halt, dass viel runterfällt, ja?
Ja, das ist so ein richtig befriedigendes Geräusch, wenn du dann da unten dieses Rasseln hörst, weil du oben wirklich so deine Todesängste hast. Ich bin ja auch dann so ein bisschen also der hat ja an einer gewissen Stelle mich befestigt, also dieses Seil für meine Befestigung. Mhm. Aber wir mussten natürlich noch höher klettern und noch höher klettern. Das heißt, wenn ich gefallen wäre, wäre ich auf jeden Fall definitiv sehr tief gefallen und es wäre schon irgendwie nicht so easy gewesen, aber gut, ist halt so, ne? Das heißt, dann hat er irgendwann auch so dieses Sicherheitsgefühl so ein bisschen nachgelassen und dort fing dann so die eigentliche Arbeit an. Das heißt, du bist dann, dieser Stamm hört irgendwann auf und entzweit sich dann in diese Baumkrone und ich war irgendwann dann so in der Mitte der Baumkrone, also ich bin dann nochmal so vielleicht so 2-3 Meter hochgeklettert und Adam ist dann noch höher geklettert und der war wirklich da, wo so normalerweise nur so ein Vogel sitzt, weil du denkst, dieser Ast, der hält sonst nichts aus und da hat er dann nochmal so richtig dran geschüttelt und ich war so in den unteren Bereichen und das, was wir da runterschütteln, das sind kiloweise Walnüsse, die im Wert kaum was. Also ich glaube, wenn du als Mitteleuropäer so ein gewisses Geldverständnis hast, würdest du niemals auf diesen Baum hochklettern. Weil diese Preise sind so utopisch wenig für diese Arbeit, dieses Risiko. Und vor allem, wenn du vorher ihnen sagen hörst, jo, also dieses Jahr sind irgendwie schon 3 Leute von den Bäumen gestürzt. Das ist halt das Krasse. Und ich meine, also großes Dankeschön an die Redakteurin Michelle, dass die ihre Bergsteigerfreunde kontaktiert hat und gesagt hat, yo, ich habe hier einen Redakteur, der ist unfähig, auf so einen Baum hochzuklettern. Zudem kann es da noch mal ein bisschen brenzlig werden. Wie geht sowas? Die hat es erklären lassen, ist damit nach Kirgisistan geflogen und hat mich dann dort irgendwie so ein bisschen Crashkursmäßig reingebracht und dann sind wir da hoch. Und das ist natürlich so ein unfassbarer Luxus gewesen, den haben die einfach nicht da. Also erstens wäre das Equipment viel zu teuer für die und zweitens ist das natürlich auch, wenn du alleine auf so einen Baum hochkletterst, viel zu umständlich alles. Und das war natürlich dann auch so ein sehr schwieriges Gefühl, weil du stehst neben jemanden, der dir gerade erzählt hat, da sind dieses Jahr schon 3 Leute untergestürzt und er steht ohne Sicherheitsequipment da und ich bin mit Sicherheitsequipment da. Und das sind natürlich schon so diese Situationen, weil er sagte auch so, nee, ich brauch das nicht. Nee, ich will das gar nicht. Das ist krass. Das ist einfach heftig. Und dann bist du da oben und merkst dann einfach, mit was für einer Selbstverständlichkeit der da durch diese Bäume kraxelt. Und für mich sahen diese Äste alle relativ gleich aus, nämlich ziemlich instabil. Und er sagt dann so, stopp, auf den Ast bitte jetzt nicht draufsteigen, weil dann stürzt du runter. Und auf den auch nicht. Und ja, der vielleicht. Wie vielleicht? Ja doch, der müsste funktionieren. So, das ist diese Situation da oben. Und das für ein paar Walnüsse, die wenige Euros wert sind. Das ist halt krass.
Aber der, weißt du, wie der zur Walnussernte gekommen ist? Also das ist ja eine Region, die in der halt sehr viele Walnussbäume sind. Man sagt ja, die wachsen ja schon seit Jahr und Tag, also ewig schon. Der wird ja einen Grund haben, genau das zu machen und der wird ja auch einen Grund haben, warum er unbedingt Walnussbauer oder Walnussernter geworden ist.
Ja, also man muss sagen, dass diese Region dafür bekannt ist und dass das eben dort so eine der Haupteinnahmequellen war. Also im Prinzip dieses ganze Dorf, wo wir waren, waren die Leute größtenteils auf diese Arbeit fokussiert. Und dann ist man da so ein bisschen reingewachsen. Also man ist dort als Kind dort oben in diesen Wäldern gewesen und hat dann angefangen, dort ein bisschen Geld zusammenzusparen und sich dann sozusagen diesen großen Traum zu erfüllen, selber ein paar Bäume zu haben, womit man seine Familie versorgen kann. Und das, so wie das auf mich wirkte, war das einfach so ein Stolz, den du einfach dort erreichen konntest, wenn du dort ein eigenes Stück Land hattest und diese Walnussbäume besessen hast und deine eigene Ernte machen konntest. Das war,
wie wirkte der auf dich? Wirkte der auf dich zufrieden oder angespannt? Ich meine, du warst angespannt, weil du erstens Höhenangst hast und zweitens sie dich da hochhieven mussten. Aber hattest du das Gefühl, dass der das gelebt hat, dass er das gut fand, dass er das gefeiert hat irgendwie auch? Ich meine, nicht nur, weil du da warst und er dir zeigen konnte, wie es geht, sondern überhaupt, wie würdest du ihn einschätzen?
Ich würde ihn als einen super liebenswerten, offenen Menschen einschätzen, der sehr genau weiß, was so seine Rolle ist.
Mhm.
Na, also so dieses sehr klassische Familienbild. So, er ist der stolze Vater, er ist der Versorger und er ist hier derjenige, der jetzt mal was Cooles zeigen kann, aber auf der anderen Seite auch was super Verspieltes. Also wenn wir da oben in den Bäumen standen, der hat eigentlich die meiste Zeit gelacht und mir so zu verstehen gegeben, so, warum scheißt du dir eigentlich gerade in die Hose, Mario? Das ist doch gerade hier total cool. Und mich dann auch immer so ein bisschen ausgelacht, so nach dem Motto, das ist doch jetzt gerade nicht so brenzlig, komm, das schaffst du schon.
Mhm.
Natürlich auch so motivierend, aber auch so ein bisschen so, also du stellst dich auch jetzt gerade sehr an, oder? Und das war natürlich so ein total cooles Miteinander, zu sehen, wie da so ein Typ, der seine Family hat und sein Business hat und da sehr ernsthaft an die Sache rangeht, so was unfassbar kindlich Verspieltes hat. Ne? Das ist ja jetzt hier eigentlich gar nicht so ernst. Da sind zwar dieses Jahr Leute gestorben und das ist hier gerade so das Einzige, womit ich meine Kohle verdiene, aber hey, das Leben ist doch einfach schön. Und das war eine geile Energie. Das ist so etwas, was mich so am meisten beeindruckt hat. Und ich glaube, was dann wirklich der extremste Kontrast war zu dieser Haltung, die er die ganzen Tag so die er mir so entgegengebracht hat, die er uns entgegengebracht hat, war dann dieser Moment, wo er plötzlich sehr emotional geworden ist und eine Seite uns gezeigt hat, die er, wie er mir später auch gesagt hat, so noch nie in der Öffentlichkeit irgendjemand gezeigt hat.
Ich habe die Kinder einmal nicht mit in den Wald genommen und bei den Großeltern gelassen. Plötzlich rufen die mich an. Die Kinder sind nicht mehr da. Sie sind den ganzen Weg durch den Regen bis in den Wald zu mir gelaufen, spät abends, als es schon dunkel war, weil sie mich vermisst haben.
Das ist ein sehr emotionaler Moment gewesen. Ich kann mich daran erinnern, als ich den Film geschaut habe, dass ich dort feuchte Augen bekommen habe. Ich bin auch Familienvater. Also das ging dem auch so. Der hat geweint, als er das erzählt hat. Ne?
Ja, der hat geweint, weil er so eine Angst und so einen Stolz gleichzeitig verspürt hat.
Mhm.
Ja, also es war so, dass er seine Kinder bei seinen Großeltern hatte. Und ich habe ja eben beschrieben, wie unfassbar schwer es war, hoch auf diesen Berg zu kommen, zu seinem Erntegebiet, zu seinem Waldstück. Und die Kinder haben sozusagen die Großeltern ausgetrickst und sind einfach abgehauen und sind zu Fuß zu ihm hochgelaufen auf diesen Berg. Und das muss man sich mal vorstellen. Also die sind da stundenlang durch diesen Wald geirrt, wo es keine Lichter gab oder gibt, wo es keine befestigten Straßen gibt, und haben zu ihm gefunden, was ihn natürlich total stolz macht, aber auf der anderen Seite natürlich diese Angst mit sich bringt. Wie du sagst, als Familienvater kann man das wahrscheinlich noch viel krasser nachvollziehen, wie das ist, wenn du plötzlich merkst, okay, meine Kinder sind nicht da und die sind gerade irgendwo da draußen im Dunkeln. Und dann hat er angefangen zu weinen. Und das war ein Moment, wo wir dann auch nach dieser Situation mit ihm länger sprechen mussten, weil ihm das total unangenehm war.
Dass er geweint hat, war ihm unangenehm?
Genau.
Okay.
Das war etwas, was ihn gezeigt hat auf eine Art und Weise, wie er eigentlich in der Öffentlichkeit nicht gesehen werden möchte.
Verletzlich, und, meinst du, ja?
Genau, verletzlich. Er hat noch nie in der Öffentlichkeit geweint.
Okay.
Und das war etwas, was natürlich eine sehr persönliche Verbindung zu ihm ermöglicht hat und wo ich auch sehr dankbar war, irgendwie diese Seite kennengelernt zu haben. Aber auf der anderen Seite natürlich dann auch so dieses, als das dann vorbei war, diese Verschlossenheit dann erstmal zu merken. So, okay, ey, ihr dürft bei mir ins Haus rein, ihr dürft mit meiner Familie essen.
Mhm.
Aber mich auf eine Art und Weise zu erleben, dass mir das unangenehm ist, da mache ich einen Cut. Und da merkt man, okay, man ist hier halt einfach in einer anderen Kultur. Und das war, fand ich, ein super spannender Moment. Wir haben mit ihm dann länger gesprochen. Wir haben gefragt, wenn wir das so und so darstellen, ist das für dich okay? Und er hat dann gesagt, ja, okay. Aber das war krass, ne? Also man merkt natürlich, dass das auch viel mit dem Glauben zu tun hat dort, ne? Also das sind ja, der muslimische Glaube ist dort sehr verbreitet und du hast dann diese Kultur aus Russland, du hast die Kultur aus China, du hast es so sehr bäuerliches, also es ist was sehr Uriges und du merkst einfach, dass dort eben dieses Männerbild noch ganz anders wahrgenommen wird und gelebt wird, als wir das jetzt hier mittlerweile in Deutschland haben. Und das fand ich dann doch irgendwie sehr beeindruckend, ne? Dass da so jemand, der fast schon lebensmüde auf so einen Baum hochklettert und da für ein paar Euros die Walnüsse unterschüttelt und das als etwas das Selbstverständlichste der Welt sieht, aber dann, wenn er plötzlich emotional wird und vor der Kamera weint, dann sagt so, boah, ich glaube, das ist gerade zu krass.
Ich finde, das ist so, also als Reporter, ich meine, was der Plan war Walnüsse ernten. Und ich glaube auch, dass das ein interessanter Einblick in eine Walnussernte sein kann. Ich glaube, die Menschen, die man da kennenlernt und was man dann nochmal so, ich sag mal, kulturell, menschlich mitbekommt, ist dann, glaube ich, das Faszinierendere an der ganzen Geschichte. Und das macht auch dann, glaube ich, eine gute Geschichte aus. Familie wird bei denen einfach unglaublich groß geschrieben. Wie viele Kinder hat er?
Der war Anfang 30 und hatte tatsächlich schon 4 Kinder. Das heißt, es war eine 6-köpfige Familie. Und die durften wir dann auch alle so kennenlernen. Und bei der Ernte waren 2 Kinder mit dabei. Genau.
Und also seine Rolle, das hast du ja schon erzählt, ist so der die Familie ernähren muss. Meinst du, dass der auch etwas emotional wurde, weil ihm halt klar wird, dass es schon auch gefährlich ist, was er da macht? Und dass natürlich, wenn ihm irgendetwas passiert, das auch für seine Familie halt schrecklich ist. Also nicht nur, dass ihm was passiert, sondern auch, dass sie dann halt niemanden haben, der sich um sie kümmert, in Anführungsstrichen. Ne?
Ich glaube, das ist so die spannende Frage, wo man einfach sieht, dass da irgendwo 2 Welten aufeinandertreffen. Das ist so die Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe und ihn auch zwischendurch darauf angesprochen habe. Und da das Gefühl hatte, das spielte für ihn auf gewisse Art und Weise überhaupt keine Rolle, ob das gefährlich oder nicht gefährlich ist, sondern das ist jetzt eben so. Das ist der Job, den macht er und er ist sich bewusst, dass es gefährlich ist, aber er hat keine andere Wahl im Prinzip, weil das hat er sich ausgesucht und er muss das eben machen. Und das war so diese Selbstverständlichkeit, die er auch so an den Tag gelegt hat, mit der er auch dort oben in diesem Baum geklettert ist und mit so einer gewissen Leichtigkeit, weil er eben auch sehr angstfrei war. Und ich glaube, dass das ist auch das, was wie er sich selber sieht. Und dann auf der anderen Seite ihn dann so emotional zu erleben, eben ängstlich, um seine Kinder fürchtend, die für ihn das Wichtigste überhaupt sind. Ne? Also Familie spielt dort, habe ich das Gefühl, nochmal eine ganz andere Rolle. Das hast du so gemerkt. Ne? Also die Art und Weise, wie auch wir dort empfangen worden sind, dass uns am Anfang bekommt man ja die Handtücher gereicht von den Kindern und wird dann reingeführt und wer dann wo wie sitzen darf und wer dabei sein. Und die Frau war eben so gut wie gar nicht mit dabei. Wir haben die zweimal kennengelernt, aber die hat sich sehr zurückgehalten. Und da merkt man so, okay, das ist so ein ganz eigenes Familienkonstellationsbild, wie ich es jetzt nicht gewohnt bin. Aber schön irgendwie so zu sehen, wie das in sich selber total harmonisch war. Und da war natürlich eher so derjenige, der die Ansagen macht, der das Ganze am Laufen hält. Und dann aber auch natürlich keine Angst hat, dass hier irgendwas nicht funktioniert, sondern er weiß, wie es läuft. Ja, das war krass zu sehen. Boah, wie der da vor mir gestanden hat. Ich bin ja sonst jemand, der auch gerne Leute einfach mal so nimmt und dann so in den Arm nimmt und sagt so, okay, alles gut, jetzt lass ruhig alles raus. Aber ich wusste in dem Moment, war ich auch so ein bisschen irritiert, weil er, glaube ich, das gar nicht so richtig wollte gerade, dass er da jetzt weint. Dann war ich auch sehr zurückhaltend und das hat die Situation in dem Moment dann doch teils sehr schwierig gestaltet. Aber wow, das war wirklich ein magischer Moment, so jemanden so sensibel plötzlich zu sehen.
Ja. Also die Sensibilität dieser ganzen Geschichte und dass er sich das sonst, glaube ich, gar nicht so zutraut, ist auch, glaube ich, dem geschuldet, dass ihr natürlich mit ihm da wart und er, glaube ich, über das Ganze nochmal anders nachgedacht hat. Was ich aber ganz faszinierend finde, ist, also weil du ihn ja schon jetzt als Oberhaupt der Familie darstellst, Familie ist nicht nur unglaublich wichtig, sondern hat auch einen unglaublichen Zusammenhalt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass diese Walnussernte für die ganze Familie halt ein Happening ist, wo sie sagen, da feiern sie auch, dass alle mitmachen, weil die Kinder haben ja dann auch das, was ihr da runtergeschüttelt habt von den Bäumen, gesammelt und eingepackt sozusagen.
Ja, also für mich als Kind absoluter Traum. Mhm. Wenn du dir vorstellst, du gehst mit deinem Vater, der für dich der absolute Hero ist, weil er einfach auf Bäume hochklettern kann und dann dort ein paar Walnüsse runterschüttelt und man sammelt die und verbringt dann ein paar Tage dann im Wald und macht da so einen gemeinsamen Campingausflug. Das ist der absolute Hammer. Und so läuft das da auch ab, ne? Also die Kinder sind natürlich nicht die ganze Zeit dabei, aber zwischendurch kommen die halt mal mit und dann bleibt man ein paar Tage und er ist dann einfach mehr oder weniger durchgängig da und kommt nur an manchen Tagen, wenn er die Ernte dann runterbringt, ins Tal, mal zurück zur Familie. Und das ist natürlich schon einfach so ein sehr schöner Zusammenhalt und eine sehr schöne Energie, die man dort einfach gemerkt hat, ne? Weil für die Kinder das einfach was super Spielerisches. Ich musste dann immer wieder dran denken. Ich komme ja gebürtig aus Bonn und wir haben als Kinder Kastanien gesammelt. Mhm. Also du hast in Bonn hast einfach unfassbar viele Kastanienbäume und wenn du die Kastanien gesammelt hast in deinen Jutebeuteln, dann konntest du damit zu Haribo, ja. Und Haribo hat ja Hauptsitz in Bonn. Und dann konntest du dorthin und konntest die Kastanien eintauschen, weil Haribo, also der Hans Riegel, der hat ja ganz viele Rehe und solche Sachen. Mhm. Und dementsprechend werden die Kastanien als Nahrung verwendet. Und dann kannst du dorthin gehen, kannst diese Kastanien sammeln und kriegst dann kiloweise Haribo dafür. Und das war so ein bisschen meine Erinnerung da. Ne? Also du hast... Was im Prinzip etwas, was total viel Spaß macht und die haben jetzt zwar kein Haribo dafür bekommen, aber Papa bringt dann dafür irgendwie Essen nach Hause und solche Sachen. Ne? Das war so ein bisschen, wir machen jetzt nicht nur einfach etwas, was Spaß macht, sondern man hat auch irgendwie was davon. Und zwar wir alle haben was davon. Und das fand ich schon sehr geil, muss ich sagen.
Wie viel ist denn so dabei rumgekommen? Ich muss jetzt hier mal ganz deutsch nachfragen, wie viel ihr denn geerntet habt?
Boah, das war nicht viel. Also wir haben gefragt, wie viel erntet man normalerweise und wie viel haben wir jetzt geerntet. Mhm. Und wir hatten so 5 Kilo ungefähr, 4, 5 Kilo, 6 Kilo maximal. Mhm. Das muss man sich vorstellen, sind dann ungefähr so 2 volle Säcke, so diese großen Säcke, die man auch kennt, wenn man sie sind so 1 Meter hoch, ungefähr so 30, 40 Zentimeter breit und die waren komplett ausgefüllt mit diesen Säcken, mit den Walnüssen. Und er macht an einem Tag ungefähr das 4-fache mit seiner Frau normalerweise, ne? Da hat man schon gemerkt, so, jo, der Mario ist jetzt nicht der beste Erntehelfer, den man sich jetzt hier vorstellen kann. Mhm. Und der Tag war deutlich länger, als er normalerweise auch da oben unterwegs ist. Das hat natürlich vor allem, ist natürlich dem Fakt geschuldet, dass ich halt immer, dass es immer so 1 Stunde gedauert hat, bis der Mario dann da oben auf dem Walnussbaum drauf war. Weil man muss natürlich erstmal diese ganze Montur anlegen. Mhm. Dann musste Adam da hochklettern, dann musste ich dort hochgehievt werden und dann war eigentlich auch eher hinderlich als förderlich für dieses Walnussschütteln.
Und das glaube ich nicht, weil du bist ja viel schwerer als der. Und wenn du ja, so richtig an diesen Ästen rüttelst, dann kommt schon noch mal ordentlich was runter, oder nicht?
Ich finde das toll, dass du mich da so als Hilfe siehst. Das finde ich gerade. Aber tatsächlich ist das pure Technik. Und du musst dir vorstellen, Hebelwirkung, je weiter du in diesem Ast nach vorne an die Spitze kraxelst, desto extremer ist der Hebel, desto mehr Walnüsse kommen runter. Aber da habe ich mich gar nicht hingetraut. Also, weil diese Äste wurden dann ja auch irgendwann extrem dünn. Da, wo es dann einfach richtig abging mit den Walnüssen. Und da hat er dann wirklich mehr oder weniger alleine dann das gemacht. Also ich bin da oben so ein bisschen hin, aber ich habe mich auch in so einer gewissen Safety-Zone bewegt und gemerkt, so wenn ich die verlassen habe, stockte bei mir auch einfach so dieser Klettermechanismus und du musst weiter, du musst, ja, ich so, nee, ich muss hier nicht mehr weiter.
Okay.
Das machst du jetzt einfach schön alleine. Und das Starke war ja auch irgendwie so diese Kommunikation. Er sprach so ein gebrochenes Englisch und da oben in den Bäumen war dann wirklich alles nur mit Händen und Füßen. Und ich dachte mir teilweise, was zur Hölle mache ich eigentlich gerade hier? Also ich stehe hier mit jemandem, mit dem ich mich gerade so irgendwie austauschen kann. Und dann vertraue ich mein Leben. Mein Leben liegt in seinen Händen. Und wenn ich irgendwas missverstehen sollte, dann bin ich einfach weg hier vom Fenster. Also das war so zwischendurch so meine Wahrnehmung. Und das war natürlich schon der absolute Hammer.
Ich dachte, dass der nonverbal schon auch ein bisschen Sicherheit ausgestrahlt hätte und du dich jetzt so, je länger du auf den Bäumen bist, du dich immer wohler gefühlt hast, aber es war schon auch permanent anstrengend, ja?
Nee, je länger man oben auf den Bäumen war, desto mehr hat er mich dann wirklich gepusht und gesagt, so jetzt komm mal dahin, wo es wirklich Walnüsse gibt.
So soll
es
sein.
Das ist ja das Entscheidende, weil du musst ja vorstellen, du arbeitest dich von unten nach oben und du musst immer höher und höher und der stand ja, diese Bilder sind ja auch so krass. Er stand ja irgendwann einfach nochmal 5 Meter über mir in dieser Baumkrone und schüttelt da rum. Und das hat ja dann auch auf mich dann einfach, das war so die Strafe nach dem Motto, ja, wenn du da unten bist, kriegst halt jetzt die Walnüsse ab. Regnete es dann einfach auf mich dann diese Walnüsse auch runter. Und das ist einfach nur faszinierend gewesen. Also wirklich, Adam, du bist mein Baumkönig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Fascinating.
Und wie ging der Tag dann weiter?
Naja, also wir sind da wirklich bis in die Dämmerung im Wald drin gewesen. Und dann ist es so, dass wir diese Walnüsse zusammen gesammelt haben, hat jeder mitgeholfen und dann in den Säcken, die Säcke ab ins Auto und dann sind wir wieder runter ins Dorf gefahren. Und dort hat man dann gemerkt, okay, wie viele Leute überhaupt da oben in diesen Wäldern unterwegs waren. Man hat es oben auf dem Weg nach oben so ein bisschen gemerkt, man hat so rechts und links mal ein paar Leute sammeln sehen, aber da war so eine richtige Schlange, die sich dann durch die einzige Straße dann durchgehangelt haben, im Dunkeln. Das heißt, diese unbefahrbare Straße, dann auch noch im Dunkeln. Und dann wurde es krass, weil dann waren da oben Polizeikontrollen oder besser gesagt Militärkontrollen. Und diese Militärkontrollen sorgen eben dafür, dass dort nicht irgendwelche Leute Walnüsse stehlen. Das hat er uns zumindest so erklärt. Na, das heißt, du hast so eine Genehmigung, dass du dort oben in diesen Wäldern ernten darfst. Und da er so ein bisschen Angst hatte, dass wir als Team irgendwie dort jetzt ausgefragt werden oder dass es irgendwelche Probleme gibt wegen den Drehgenehmigungen etc., auch wenn das alles abgeklärt war, weißt du ja trotzdem nicht, wie dann dieses Militär da vor Ort entscheidet. Und dann hieß es einfach mal kurz, Schnauze halten, wir fahren da jetzt durch. Und das sind dann so diese Momente, wo du dann merkst, okay, krass, gut, wir sind jetzt einfach gleich mit dem Militär konfrontiert und wenn es jetzt irgendwie schief läuft, dann wissen wir alle nicht, was passiert. Du bist ja irgendwo in Kirgisistan, 10.000 Kilometer von deinem Zuhause entfernt, in einem dunklen Wald und wirst es gleich vom Militär kontrolliert. Ja, aber
Atam hat euch ja auch da sicher durchgeführt.
Sicher durchgebracht, hat alles gut funktioniert und dann sind wir unten irgendwann in der Stadt angekommen nach so einer zweistündigen Tour wieder. Und da gab es dann mal wieder so ein Festmahl. Das ist ja, ich glaube auch dieses Brot, was sie selber gebacken haben, ne, dieses Zupfbrot, so kann man sich das ähnlich vorstellen, was nicht gegessen wurde, wurde dann auch immer wieder mit aufgetischt, plus halt Neues. Das heißt, irgendwann war dieser Tisch einfach auch doppelt so voll wie am Anfang, weil wir einfach zu wenig für deren Verhältnisse gegessen haben. Und dann war einfach dieser ganze Tisch so überfüllt. Das war so unfassbar. Und man hat natürlich dann auch wirklich dieses Essen genossen, weil es jetzt so richtig lecker geschmeckt. Dann gab es irgendwann diesen sehr besonderen Moment, wo wir jetzt auch zu diesem Mitbringsel kommen, was ich dir mitgebracht habe. Und zwar dieser Hut.
Also wenn ich mir dieses Foto anschaue, dann sehe ich eine unglaublich festlich gedeckte Tafel, sehr viele Menschen, die sich freuen, und ich sehe dich mit einem Hut. Ein weißer Hut mit Filz oder aus Filz, würde ich sagen, oder Wolle und Filz, den du aufhast. Was hat es damit auf sich?
Der sieht erstmal etwas gewöhnungsbedürftig aus. Vor allem als jemand, der sowas noch nicht gesehen hat. Also ich musste so die ganze Zeit so ein bisschen denken, der hatte auch so wie in der Türkei, kennt man ja auch diese Hüte mit diesen Zipfeln oben drauf. Der ist aber noch höher und noch spitzer. Und wir haben die auch immer schon aus dem Auto gesehen. Und es gibt tatsächlich, also es ist so ein Wahrzeichen mehr oder weniger, ne? Es ist so ein Nationalstolz, dieser Hut. Und dementsprechend war das etwas total Besonderes, weil nicht nur ich diesen Hut bekommen habe, sondern wir haben den als Team geschenkt bekommen und haben den natürlich dann auch getragen und fanden das total toll, dann diesen etwas andersartigen Hut dann aufzusetzen. Komisch, kann man sagen. Aber man merkt, dass dort in diesem Land natürlich auch jüngere Generationen und ältere Generationen aufeinandertreffen. Und das war etwas, was schon ein Wahrzeichen der älteren Generation war. Oder halt eben Leuten wie Adam und seine Family, die sehr abseits vom Hauptgeschehen dieses Landes leben. Ne? Also dieses Dorf war wirklich ganz abgelegen und dementsprechend war dort auch alles von der Kultur, man kann sagen, ein bisschen rückständig, ne? Und dementsprechend wurden solche Sachen noch total glorifiziert und waren noch was total Besonderes, und ich fand das total schön, weil ich habe das Gefühl, wenn man an solchen Ecken der Welt, an solchen Orten in der Welt ankommt, dann ist es eben anders als wie in den Großstädten, was ja irgendwie auch schön ist, dass mittlerweile, egal in welcher Großstadt du in der Welt bist, alles so sehr schon fast bekannt ist und man sich sehr schnell zurechtfindet. Und dann bist du dort eben und verstehst die Sprache nicht, kannst die Zeichen nicht lesen und hast das Gefühl, du musst gerade auch alles neu lernen. Und das war etwas sehr Besonderes und ging dann ja auch vor allem weiter, als wir dann am nächsten Tag einmal gefühlt durchs ganze Land wieder gefahren sind, um diese Walnussernte sozusagen weiter im Prozess verfolgen zu dürfen, weil die Walnüsse, die du am Schluss ja bekommst, die du in der Packung siehst, das Besondere ist ja, dass diese Walnüsse wie so zwei Engelsflügel aneinander noch hängen. Und nicht eben so ganz deutsch in den Nussknacker rein und dann so zersplittern, sondern dass die sehr gefühlvoll aufgebrochen werden und dann noch eben in ihrer ganzen wunderschönen Blüte dort rausgeholt werden. Und das war auch an einem Dorf, das war total nirgendwo wieder. Und das war schon sehr faszinierend, weil wir sind dort angekommen mit einem Fahrer, das war so ein Taxifahrer, der uns dorthin gebracht hat.
Ach so.
Der hat sein Auto gegen irgendeinen Laternenfall, den einzigen Laternenfall dort in der Gegend gesetzt und seine Heckscheibe nochmal zerstört. Das war erstmal so ein Schockmoment und hat das ganze Dorf dann auf die Straße geholt. Damit waren wir auf jeden Fall schon mal so, yo, hier sind irgendwelche Leute, die kennen wir nicht. Mhm. Und das hat sich dann auch durch den ganzen Dreh gezogen. Das heißt, wir kamen dann in so einen Hof rein und in diesem Hof waren dann so verschiedene Stationen, die wir später erklärt bekommen haben, die für das Auseinandernehmen der Walnüsse verantwortlich sind. Und zwar ist es so, dass wenn du eine Walnuss richtig schön aufmachen möchtest, dann musst du die erstmal ein bisschen anfeuchten. Das heißt, diese Walnüsse werden angefeuchtet, in Wasser gelegt, dann werden die aus dem Wasser rausgeholt, werden ein bisschen getrocknet. Und dann haben die genau den richtigen Aggregatzustand, sage ich jetzt mal, um dann dann kamen wir quasi aus dem Hof in so einen Raum rein, wo dann so ein paar ältere Damen saßen und diese Nüsse so aufgeklopft haben, so ganz gefühlvoll.
Mhm.
Und dieser Raum war jetzt nicht besonders groß, war auch komplett leer, da lagen so ein paar kleine Teppiche herum, wo dann diese Damen drauf saßen, die dann vor sich so einen Ziegelstein hatten. Und da hat man dann diese Nüsse aufgeklopft. Und zwar
du auch hoffentlich. Also das war ja der zweite Tag deiner, also nach dem Ernten geht's jetzt darum, die Dinger zu verarbeiten. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, die ganze Region kümmert sich um Walnüsse, ja. Also das heißt, die Region lebt davon, dass sie Walnüsse erstens erntet und zweitens verarbeitet und teilweise ja auch bis nach Deutschland verschickt, sozusagen. Und was war jetzt, also du bist in diesen Hof reingekommen, da knackt schon aus allen möglichen Richtungen und es klöppelt irgendwo und dann bist du dem Sound gefolgt und warst dann bei den Damen in dem Raum, ja?
Genau, wir sind dann in diesem Raum gewesen und dort war dann sozusagen dieser besondere Moment, weil man dann gesehen hat, okay, so machen die das.
Mhm.
Ja, also man hat ja eine gewisse Vorstellung, man hat es irgendwie mit den Händen versucht, man hat es mit den Zähnen versucht, mit einem Nussknacker und sowas, aber wie machen die das? Und die machen das so mit so kleinen Hämmerchen einfach und hauen da so gefühlvoll drauf und dann bricht die auf und dann kommt sozusagen dieser zweite Teil, der deutlich schwieriger ist, nachdem man quasi ganz viele Nüsse aufgebrochen hat, geht es dann darum, das eben rauszuholen, wo ich mich wirklich sehr unfähig angestellt habe. Also ich war dort in diesem Moment wirklich völlig überfordert, weil es ging ja darum, dass du diese halbe Walnuss rausholst, mhm. also das, was du essen kannst aus dieser Walnussschale. Und damit sozusagen das Ganze, ich weiß gar nicht, es gab so einen bestimmten Namen dafür, aber
das Werkzeug, meinst du?
Nee, für diese Walnuss, wie die ausgesehen hat.
Ach so.
Ne? Also diese Walnusshälfte, dieses Schmetterling, wie so ein Butterfly sah das halt aus. Das war das Ziel. Und dann sitze ich dort und die Damen schnattern da so vor sich hin und haben da so eine total gute Laune und lachen mich wirklich am laufenden Band aus. Also es war wirklich so, für die war es ein totales Highlight, dass ich da sitze und mich nicht sonderlich fähig anstelle und dann mit denen da zusammen diese Walnüsse aufbreche. Und während des Drehs wird es dann plötzlich richtig dunkel. Also wir sitzen in diesem Raum und der Kameramann ist plötzlich total irritiert. Ich bin total irritiert. Was passiert hier gerade? Irgendwie Sonnenfinsternis oder so? Und dann gucke ich zu diesem Eingang. Also war ja keine Tür oder so. Es war einfach nur quasi so ein Türeingang und so ein Fenster, wo auch kein Fenster drin war. Und dann stehen da einfach Dutzende Menschen. Also das ganze Dorf hat sich vor diesem kleinen Raum versammelt, um uns zuzuschauen. Weil sie wissen wollen, was machen wir eigentlich gerade hier?
Um zu sehen, wie Mario geführt, Apfelbaum denn die Engelchen aus den Walnüssen befreit. Gut oder genau. Nicht so gut, filigran oder nicht so filigran.
Und das hat natürlich dazu geführt, dass absolut keine Sonne mehr in diesen Raum reingekommen ist. Und das war ein total schöner Moment. Weil wir waren einfach so, okay, alle gucken jetzt zu und du willst den Leuten noch nicht sagen, könnt ihr jetzt mal bitte gehen, weil für die ist das natürlich so ein Einmalmoment gewesen. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, die haben so Leute wie uns, irgendwelche unfähigen Walnuss aufbrechenden Menschen, die eine andere Sprache sprechen und irgendwie doppelt so groß sind wie der Rest der Leute dort, ja, noch nicht so häufig gesehen. Und waren aber so total daran interessiert, uns zu sehen. Und da war auch so eine Gruppe von Jungs, ich weiß gar nicht mehr, wie alt die waren, so 14, 15, und die so spielerisch dann irgendwie einmal so vorgeschickt haben. Und der kam dann zu mir hin und meinte so, hi. Und dann ist wieder weggerannt. Ja, also es war so, der konnte hi sagen. Das war so, boah, das ist der coole Typ, der. Mhm. Und man merkte, dass dort die Lust darauf war, uns irgendwie kennenzulernen. Und das war wirklich echt so, so schön. Und ja, ich war jetzt nicht der Beste, der dort mitgemacht hat, aber das war auch okay. Also es wurde jetzt auch nicht so erwartet, sondern ich glaube, ich bin den Erwartungen gerecht geworden, dass ich das halt einfach nicht so schnell lernen kann. Ne? Dass da schon eine jahrelange Technik hintersteckt. Und ich fand es dann auch ganz faszinierend. Dann hat da so ein junger Mann sich dann auch nochmal an die Arbeit dran gemacht. Und der war so ein bisschen brachialer und so ein bisschen schneller noch. Also ich glaube, die Damen, die haben sich auch noch ein bisschen mehr Zeit da gelassen. Die waren schon ziemlich schnell. Aber es gab dann nochmal so eine noch schnellere Variante. Der hat da wirklich so einmal auf die Nuss draufgehauen und dann war die schon perfekt, so ungefähr. Und da, finde ich, merkt man dann immer so, dass das für die halt schon Daily Business ist. Ne? Also ich komme da hin und will das kennenlernen und finde das total spannend und aufregend, jetzt zu erfahren, wie hole ich denn diese Nuss da perfekt raus und ach, guck mal, ich bin so langsam. Und dann merkst du so, wenn die so arbeiten würden, dann wären die alle verhungert. Ne?
Also nee, da ich würde schon hoffen, dass du das auch, wenn du es länger machen würdest, hinbekommst, aber wir wollen ja jetzt auch keine 2 Monate dich da hinschicken.
Ey, wenn ich da mit hinkommen würde. Das sah so filigran und gut aus, was ihr gemacht habt. Das sah nach jahrelanger Erfahrung aus. Aber das finde ich halt immer so spannend, ne? So nach dem Motto so, yo, also die leben halt davon. Das ist so deren Ding. Die brechen Walnüsse auf und die sind bekannt dafür, dass man das dort macht. Ja. Und
hattest du das Gefühl, also ich bei denen jetzt oder auch bei anderen, dass sie glücklich sind mit dem, was sie machen? Das ist immer eine schwierige Frage, was Glück bedeutet, aber dass die das schon gefeiert haben, also auch dadurch, dass du da warst und auch dadurch natürlich zeigst, ich habe Interesse daran, was ihr macht, und dadurch natürlich auch alle da waren und dich sehen wollten oder euch sehen wollten. Also hattest du das für ein Gefühl, wie deren Leben ist oder wie die das einschätzen?
Das ist eine richtig schwierige Frage. Ich würde spontan sagen, dass es denen gut ging und dass die irgendwie ein schönes Miteinander hatten. Und ich persönlich werde immer so ein bisschen wehmütig, wenn ich sowas sehe wie dort in dem Hof, weil das so ein familiärer Zusammenhalt ist. Ne, du hast die Kinder, du hast die Mütter, die Väter und alle machen irgendwie so an einer gemeinsamen Sache, an einem gemeinsamen Projekt mit, wo man halt selber denkt, so hätte man als Kind Bock, irgendwie immer seinen Eltern bei der Arbeit zuzuschauen oder später vielleicht auch mitarbeiten zu müssen. Mhm. Aber wenn man in so einer Familienkonstellation aufwächst, wie ich jetzt, dass du so sehr auf dich alleine und so, geh mal raus und mach mal irgendwie dein eigenes Ding und man sieht sich irgendwie so 1-2 Mal im Jahr, dann denkt man irgendwie so, oh, ist das schön. Hier hast du so einen richtig intensiv funktionierenden Familienbund und alle arbeiten irgendwie an einem Ding und dadurch strahlt das auch eine ganz andere Freude aus. Ne? Also selbst so als so eine ältere Dame, die da kaum noch irgendwie mitmachen konnte, die irgendwie so am Rand war, die würde man in Deutschland ganz schnell irgendwie ins Altenheim schieben und die sind halt einfach immer noch dabei, was natürlich ein unfassbarer Kraftakt für die Familie ist, aber halt so eine Selbstverständlichkeit. Und das finde ich immer total schön zu sehen, muss ich sagen.
Ist es das, was du mitnimmst? Also ich finde, man, also so wie du jetzt uns die Geschichte mitgebracht hast, hast du natürlich auch was mitgenommen. Ist es das, was du mitgenommen hast, also für dich?
Ja, diese Kraft der Familie. Also dass dieses Aufopfernde für etwas und in dem Fall eben für das Miteinander. Das ist schon so für mich ein ganz extremer Punkt gewesen, der mich auch nachhaltig dort beeinflusst hat. Ne? Also man merkt das dann immer, wie sehr man danach irgendwie das Gefühl hat, man will jetzt seine Eltern anrufen oder seine Schwester und irgendwie den Kontakt intensivieren und ja, ich komme auf jeden Fall Weihnachten nach Hause und so.
Das ist, also das ich habe gerade auch, so. Es ist so interessant, weil so wie du es erzählst und auch wie ich die Menschen, die von denen du erzählt hast, jetzt gerade kennengelernt habe, habe ich auch bei allem Stress und bei aller Gefahr und bei dem, was, also dass es anstrengend ist und habe ich trotzdem was total Warmes mitgenommen, nämlich dass dort Familie einfach so unglaublich hochgehalten wird und die das auch so feiern. Also das ist was bei mir so hängen geblieben ist, bei allem, bei deinen Schwierigkeiten dort oben im Baum oder auch beim Knacken, ist ja völlig zweitrangig, weil ich glaube, das ist so das Faszinierende, wenn du unterwegs bist und andere Kulturen und andere Menschen kennenlernst, dass du solche Menschen und solche Sachen kennenlernst und da nimmt man, glaube ich, immer was mit. Deshalb habe ich dich gefragt, ob du was mitgenommen hast und du hast was mitgenommen. Ich danke dir übrigens, weil du dieses Gefühl auch in diesem Podcast sehr gut weitergetragen hast und ich das auch mitgefühlt habe.
Also ansonsten, was ich halt noch mitgenommen habe, ist diese wundervolle Landschaft. Mhm. Also ich, während wir hier gerade sprechen, merke ich, wie diese Bilder nochmal wirklich da sind und ich mich zurücksehne in diese epischen, weiten Landschaften. Also wir haben ja auch ganz am Schluss sind wir nochmal direkt an die Landesgrenze zu Usbekistan gefahren und dort war es dann wirklich so, dass wir gemerkt haben, wie facettenreich dieses Land ist. Und das war so ein ganz bestimmter Farbton, der ganz schwer zu beschreiben ist. Es hatte was Wüstliches, aber mit so grün meliert, Brauntöne und so sehr weich und ganz weit und das waren total schöne Landschaftsmomente, die ich so noch nie gesehen oder erlebt hatte. Und dazu dann, gerade wenn du mit dem Wissen über dieses Land und die verschiedenen Höhen und Tiefen im Flieger steigst und nochmal ganz anders runterschaust und dann plötzlich siehst, Wahnsinn, da sind ja einfach nur Berge, da möchte ich durchwandern und dann im Internet nachschaust. Das gibt's alles. Du kannst hier so Bergtouren machen und sowas. Falls jemand Lust hat, ein Land zu bereisen, was man so noch nicht gesehen hat, Kirgisistan, go there. Das ist der absolute Hammer. Und du kannst dir sicher sein, viele Touristen aus Deutschland wirst du dort nicht treffen. das auf jeden Fall nicht. Und du wirst nur wundervolle Menschen dort treffen. Das auf jeden Fall. Und wenn du Glück hast, findest du auch welche, die richtig geile Walnüsse dabei haben.
Sehr schönes Schlusswort. Mario, ich danke dir tausendfach und sobald du deine nächste Reportergeschichte machst, melde ich mich wieder bei dir und frag wieder nach. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und danke für diese super coolen Einblicke.
Sehr gerne.
In unserer nächsten Folge hat Peter Kreiner unseren Reporter Johannes Musial zu Gast und der erzählt, wie der Besuch einer Taufe zu einem echten Abenteuer werden kann. Dann nämlich, wenn diese Taufe in einer Felsenkirche stattfindet und allein der Weg dorthin schon unglaublich gefährlich ist. Was genau er erlebt und welche spannenden Menschen er getroffen hat, das erzählt er uns hier in Mission Wissen weltweit. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns.